der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die anpacken und vorangehen. Der Klimadialog mit Anna Burger. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Laut einer Studie des Nürnberger Institutes für Marktentscheidungen gaben 49% der befragten Österreicher und Österreicherinnen an, in den letzten 12 Monaten ein Elektrogerät repariert haben zu lassen. Zum Vergleich, in Italien waren es 61%, in den USA 51% und in Deutschland nur 41%. Die Befragung wurde in 7 Ländern durchgeführt und Österreich befindet sich mit der Quote von 49% auf Platz 4. Es ist also noch Platz nach oben, könnte man sagen. Passend dazu ist es seit diesem Jahr wieder möglich, Reparaturen fördern zu lassen, nämlich mit der Geräteretterprämie, dem Nachfolger des Reparaturbonus. Höchste Zeit also, dass wir uns genau dem Thema Reparatur widmen. Nur wenige haben einen besseren Einblick in die österreichische Reparaturlandschaft als mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Markus Pieringer.
Grüß Gott.
Herr Pieringer ist Mitarbeiter bei der Umweltberatung und dort für Reparatur- und Kreislaufwirtschaft zuständig. Im Zuge dessen koordiniert er auch das Reparaturnetzwerk. Starten wir gleich rein. Wieso ist es überhaupt so wichtig, alte Geräte reparieren zu lassen? Oftmals ist es ja einfacher, sich ein neues zu kaufen.
Also Reparatur hat sehr viele Vorteile. Ein Hauptargument ist, dass es ökologisch sinnvoll ist. Wir haben ja einen sehr hohen Ressourcenverbrauch und ein hoher Anteil des Ressourcenverbrauchs und auch des Energieverbrauchs entsteht in der Entstehungsphase des Geräts, also bevor man es überhaupt nutzt, in der Produktionsphase. Es ist so, dass es zum Beispiel bei Handys 75% ungefähr, also ungefähr ein Drittel des Energieverbrauches und der CO2-Belastung, des klimaschädlichen Potenzials, ist in der Entstehungsphase des Geräts, also in der Produktion. Auch sehr viele seltene Erden etc., wo wir jetzt sehr viele Diskussionen haben, wo kriegen wir die Rohstoffe her, und diese werden auch sehr umweltschädlich überhaupt gewonnen. Ja, das ist alles in der Produktionsphase. Und wenn wir jetzt Geräte länger nutzen, dann kaufen wir weniger und dann wird weniger produziert und dadurch schonen wir die Umwelt sehr stark.
Okay, vielen Dank. Das heißt, Sie haben jetzt einige Umweltaspekte auch schon angesprochen. Aus Umweltsicht, vielleicht aber auch aus ökonomischer Sicht, würden Sie sagen, es ist in jedem Fall besser zu reparieren, anstatt sich ein neues Gerät zu kaufen?
Es ist tatsächlich in den meisten Fällen besser zu reparieren. Es gibt sozusagen unterschiedliche Typen von Geräten. Es gibt Geräte, die in der Nutzungsphase viel Strom brauchen, wie zum Beispiel Tiefkühler oder, also Tiefkühler ist ein gutes Beispiel. Gefrierkombinationen, diese Art von Geräten. Und die verbrauchen in der Nutzungsphase sehr viel Strom. Wenn da ein Gerät schadhaft ist, ja, dann ist es auf alle Fälle sinnvoll, es auszutauschen. Andere Geräte, die in der Nutzungsphase vergleichsweise wenig Energie verbrauchen, und das sind die Geräte, die man nur ab und an anstellt, also auch Waschmaschinen etc., ja, da ist eine Reparatur sicherlich ökologisch sinnvoll. Auch vor allem bei Geräten, wo wir jetzt keine großen Innovationen mehr haben und keine Energieeffizienzsteigerungen. Wenn man jetzt eine Waschmaschine hernimmt, ja, also die Technologie der Waschmaschine ist schon sehr alt. Das Grundprinzip ist einfach, nicht? Es wird Wasser erhitzt und eine Trommel dreht sich. Und das ist seit Jahrzehnten gleich. Und da kann man Energieeffizienz jetzt nur noch schwer gewinnen, indem man halt die Temperatur absenkt. Das heißt, ein 60-Grad-Programm im Ökomodus hat halt einfach weniger Temperatur. Aber sozusagen von der Technologie ist das ausgereift. Und wenn ich ein neues Gerät kaufe, dann ist das ökologisch nicht besser, nicht viel besser zumindest, als ein älteres Gerät. Und da macht Reparatur so richtig Sinn.
Also man kann sagen, in den allermeisten Fällen ist Reparieren auf jeden Fall eine sinnvolle Option. Jetzt haben wir ja aber gehört, dass in Österreich trotz entsprechender Förderung auch eher im Mittelfeld liegt, was Reparaturen angeht. Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür, woran das liegen könnte?
Naja, es gibt sozusagen eine Reparaturkultur und die kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Und da ist es tatsächlich so, dass wir beobachten, dass Italien zum Beispiel eine sehr hohe Reparaturkultur hat. Wieso? Da müssten Sie Soziologen fragen, da kenne ich mich nicht aus. Ja, es gibt einfach eine unterschiedliche Einstellung. Und da haben wir in Österreich sicherlich Luft nach oben. Also da kann man einerseits auch durch Bewusstseinsbildung, aber eben durch auch Incentives, wie jetzt die Geräteretterprämie, kann man hier sicher einen Wandel bewirken.
Wie ist denn Ihre Einschätzung, beziehungsweise bekommen Sie vielleicht auch Rückmeldungen von Reparaturbetrieben bezüglich der Förderung, wie effektiv und sinnvoll die ist?
Also aktuell höre ich von den Reparaturbetrieben, die Elektrogeräte reparieren, die von der Geräteretterprämie erfasst sind, dass die Nachfrage stark gestiegen ist. Wir haben das auch beim Reparaturbonus gesehen. Vor allem am Anfang ist ein sehr, sehr hoher Anstieg gewesen. Das flacht dann mit der Zeit wieder ein bisschen ab. Aber wir haben auch gesehen, wie dann letztes Jahr der Reparaturbonus sehr plötzlich abgedreht wurde, dass da die Nachfrage stark gesunken ist. Vielleicht auch deshalb, weil die Geräteretterprämie ja schon angekündigt wurde. Das heißt, es wurde gesagt, es wird wieder eine Förderung geben. Und dadurch haben dann viele Konsumenten, Konsumentinnen sich gedacht, na ja, dann warte ich mit der Reparatur ab. Und das war für die Reparaturbetriebe sehr hart. Es war wirklich das letzte Jahr ein sehr schwieriges Jahr für viele Reparaturbetriebe. Und der Start der Geräteretterprämie ist jetzt wieder sozusagen ein Aufwind, ein leichter Aufwind.
Mit der Geräteretterprämie erhalten Sie 50% der Bruttokosten für die Reparatur eines Elektrogerätes erstattet, beziehungsweise maximal 130 Euro. Um den Bon zu erhalten, müssen Sie diesen online erstellen und dann bei einem Partnerbetrieb einlösen. Die Kosten für die Reparatur müssen Sie vorerst selbst übernehmen, der geförderte Teil der Kosten wird Ihnen dann zurückerstattet. Es werden nicht alle Arten von Elektrogeräten gefördert. Schauen Sie daher am besten nochmal in der online verfügbaren Liste nach. Wir verlinken alles wie üblich in den Shownotes. Okay, angenommen, wir schaffen das wirklich auch, mehr Reparaturen anzukurbeln in Österreich durch die Prämie, durch Bewusstseinsbildung. Haben wir überhaupt genug Ressourcen, um das auch stemmen zu können? Also man braucht ja auch Fachkräfte, um die Reparaturen durchführen zu können.
Ja, das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Also wir haben die Situation, dass jetzt auch beim Reparaturnetzwerk Wien, wenn Betriebe, gerade im Elektrogerätebereich, wenn da die Eigentümer in Pension gehen, dann sperren die Betriebe in der Regel zu und sie finden keine Nachfolger. Jetzt kann man sagen, das ist ein Fachkräftemangel. Das stimmt auch. Es ist so, dass um zum Beispiel Elektrogroßgeräte reparieren zu dürfen, braucht man ein Gewerbe, das ist Mechatronikergewerbe, und dafür braucht man sozusagen einen Mechatronikermeister, um selbst sozusagen einen Betrieb zu führen. Das ist ein durchaus eine aufwendige Lehre, wo man sehr viel lernt, aber auch sehr viel, was man für die Reparatur gar nicht braucht. Sprich, da kann man in die Industrie gehen, kann sozusagen Automaten entwickeln und hat sozusagen da sehr attraktive Jobs, die in der Regel ein höheres Ansehen haben und auch, wo man auch mehr Geld verdienen kann, als wenn ich in einen Reparaturbetrieb gehe. Das heißt, meiner Ansicht nach müsste man in der Ausbildung eher in Richtung Teilqualifizierungen gehen, wo ich sage, okay, ich bilde jetzt einen Menschen kürzer aus, der muss nicht das ganze Spektrum des Mechatronikers lernen, sondern eingeschränkt auf die Reparatur von Elektrogeräten zum Beispiel, ja, dann ist das eine geringere Hürde, sowas erlernen zu können, und dann ist es wahrscheinlich, vermute ich, ja, leichter, hier Personen zu finden, die das dann auch machen.
Wenn Menschen jetzt sich dazu entscheiden, gewisse Geräte oder auch andere Gegenstände reparieren zu lassen, dann ist das Ganze ja auch sogar mit der Prämie oft noch recht teuer. Also oft haben wir ja wirklich den Fall, dass es vielleicht sogar günstiger ist, sich ein neues Gerät zu kaufen.
Es erscheint günstiger, ja.
Oder es erscheint zumindest günstiger, vielleicht können Sie da auch dann nochmal gleich genauer drauf eingehen. Mich hätte jetzt ganz generell interessiert, wie sich denn die Kosten so ein bisschen zusammensetzen bei der Reparatur, was es vielleicht mitunter auch so teuer macht. Und vielleicht können Sie ja auch gleich ein bisschen darauf eingehen, warum es oftmals vielleicht nur vermeintlich teurer ist.
Ja, also warum es vermeintlich teurer ist, ist, es ist leider tatsächlich so, dass bei manchen Gerätetypen wir heute, wenn Neugeräte auf den Markt kommen, nicht an die Qualität herankommen und nicht an die Langlebigkeit herankommen, die Geräte früher gehabt haben. Also es gibt viele Menschen, die haben die Geschichte von der Oma oder so, deren Waschmaschine hat 40 Jahre gehalten. Ja. Und es erscheint doch so, dass Waschmaschinen heute, vor allem die günstigeren Geräte, schon vielleicht nach 3-4 Jahren irgendwie mal WO geben oder der erste Schaden ist. Also das heißt, wenn ich ein günstiges Gerät kaufe, dann muss ich halt auch davon ausgehen, dass es häufiger kaputt geht. Das ist sozusagen die sogenannte frühzeitige Obsoleszenz. Das hat damit zu tun, dass es einfach Geräteteile gibt, die heutzutage früher WO geben. Sonst zum Preis ist es so, also wie sich da genau zusammengesetzt, ich bin jetzt da nicht der Betriebswirtschafter, der es genau weiß, aber natürlich klar ist, es sind die Ersatzteile, die was kosten, und es ist die Arbeitszeit, die was kostet. Und die ist halt in Österreich schon im Vergleich teuer. Und das heißt, in der Konkurrenz zu irgendwelchen, vielleicht sogar subventionierten Billigprodukten aus China oder aus Asien, ist es schwierig, hier mitzuhalten. Aber dennoch ist es so, es gibt auch Studien sowohl aus Deutschland als auch aus Frankreich, die nachweisen können, dass wenn ich gute Geräte kaufe, also das heißt durchaus vielleicht die teureren Produkte, die aber langlebig sind, und diese gut behandle und auch warte bzw. reparieren lasse im Fall des Falles, dann steigt ein Haus halt günstiger aus, als wenn man immer günstige Geräte kauft und die halt dann immer neu ersetzt, wenn gerade wieder was kaputt geht. Also da erspart sich ein Haushalt durchaus, ich weiß jetzt nicht die Zahl genau, ich glaube 1.000 Euro in 5 Jahren oder so. Also es ist jetzt nicht die Welt, ja, aber es ist doch so, dass diese Art des Konsums, langlebig und reparierbar, ökonomisch mindestens so gut ist, wie wenn ich immer das Billigste kaufe. Weil im Point of Sale denke ich mir, ja super, Wahnsinn, kostet nur so wenig, na warum sollte ich da, ja? Aber es ist eigentlich dann, wenn man sich's wirklich durchdenkt und anschaut, ist es nicht so günstig, wie es scheint, der Neukauf.
Okay, also man könnte sagen, es ist oftmals die sinnvollere Entscheidung, vielleicht ein bisschen mehr zu investieren und dann ökonomisch, aber auch ökologisch vielleicht dann am Ende doch auf jeden Fall besser rauszukommen.
Und ich möchte da wirklich auch eine Lanze für die Wartung brechen. Es ist so, dass durchaus auch die Hersteller zum Teil suggerieren, ja, das ist ein Vollautomat, das heißt irgendwie, da brauche ich nie drauf schauen. Ja. Aber ich finde doch, dass sozusagen die Geräte einen gewissen, ich sage jetzt mal, Respekt verdienen. Ja. Das heißt, es fängt an mit der Reinigung. Ja. Also wasserführende Geräte gehören immer wieder gereinigt, gehören entkalkt, man muss sich die Dichtungen anschauen. Also es gibt in den Anleitungen in der Regel sozusagen Wartungshinweise und die würde ich empfehlen, auch wirklich durchzuführen, weil viele Geräte werden deshalb kaputt, weil sie nicht gescheit gewartet werden.
Ja, das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, weil es fängt ja auch, wenn wir vielleicht nicht immer reparieren lassen wollen und da Geld ausgeben wollen, fängt es ja vielleicht auch schon an, dass wir darauf aufpassen, dass die Sachen gar nicht kaputt gehen. Ja. Und da würden Sie quasi sagen, wäre Wartung eigentlich der erste wichtige Punkt, den wir jetzt auch vielleicht an unsere Zuhörerinnen mitgeben können, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil ist, der vielleicht auch manchmal ein bisschen vergessen wird.
Ja, und der hilft auch wirklich Geld zu sparen, weil wenn das Ding dann kaputt ist, dann habe ich den Schirm auf. Das heißt, da muss ich entweder reparieren oder ich muss mir was Neues kaufen. Wenn ich was Neues kaufe, muss ich wieder mich an ein neues Gerät gewöhnen. Ja, ist wieder andere Bedienung und was ist ja alles irgendwie trotzdem auch ein Aufwand. Und da macht sich der Aufwand einer regelmäßigen Wartung durchaus sozusagen, der bewährt sich da.
Wenn wir jetzt mal annehmen, ist es dann doch kaputt gegangen, unser Gerät oder was auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass viele sich vielleicht auch denken, ich könnte es ja auch versuchen, selber zu reparieren, spare ich mir Kosten. Es ist natürlich jetzt schwer, da allgemein was zu sagen, aber ich kenne es von mir persönlich auch, dass ich manchmal vor der Entscheidung stand, probiere ich selber und habe dann Angst, dass ich es kaputt mache oder gehe ich direkt zu einem Profi. Haben Sie da vielleicht irgendein Tipp, ein Anhaltspunkt, wie man vielleicht entscheiden kann, na, das sollte ich jetzt vielleicht nicht mit einem YouTube-Video machen, sondern mir da Expertise ins Haus holen?
Also das ist wirklich sehr schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen, weil natürlich auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich geschickt sind, sage ich jetzt einmal, oder auch Erfahrung haben. Also mein Vater hat mir doch auch ein bisschen was mitgegeben und ich habe auch sozusagen bei stromführenden Geräten ein bisschen gelernt, worauf ich aufpassen muss, damit ich irgendwie mir keinen Schlag hole und solche Sachen. Also bei Geräten, wo 220 Volt reinfließen, ist natürlich viel Vorsicht geboten. Da kann man vielleicht mechanische Teile auswechseln, also Klassiker, ich weiß jetzt nicht, eine Dichtung tauschen oder so, das kann man vielleicht selber schon machen. Sozusagen dann so ein Gerät zu öffnen, da gehört dann halt wirklich schon mehr Know-how dazu. Wie gesagt, Wartung ist was, das kann jeder und jede auf alle Fälle machen. Reparaturen dann, ich komme nochmal auf die Spannung zurück, ne? Also bei 220 Volt ist es schwierig bei Geräten, die geringere Spannungen haben, wie, was weiß ich, Laptops. Die kann man öffnen, ohne dass man irgendwie sich einen Stromschlag holen kann. Und da gibt es auch in der Regel Standardkomponenten, die man tauschen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel vom Laptop der Akku kaputt ist oder so, den aufzuschrauben und sozusagen sich einen Akku zu holen und einen Akku zu tauschen, das kann ich mir sozusagen leichter vorstellen, als wenn jetzt die Waschmaschine spinnt und ich da irgendwie anfange, die Elektronik irgendwie zu tauschen oder sonst was. Ja, das ist wesentlich, wesentlich komplizierter. Also grundsätzlich denke ich mir, mit Vorsicht kann man schon das eine oder andere sich zumuten.
Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie wir Geräte warten können, wie wir vorgehen können, wenn sie dann kaputt gehen. Trotzdem ist es ja so, dass sehr vieles auch davon abhängig ist, wie die Geräte gebaut werden. Also wir haben natürlich nur einen gewissen Einfluss auf die Geräte, auf die Bauart der Geräte und vielleicht auch auf die Reparaturfreundlichkeit der Geräte. Das heißt, es gibt sehr viele Aspekte, die letztlich bei den Herstellern hängen. Da wäre ein bisschen meine Frage, ob Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben können, welchen Rechtsrahmen es denn hier gibt, damit wir einfach eine gewisse Qualität auch erwarten können in Europa.
Ja, also Kreislaufwirtschaft ist ja schon seit vielen Jahren eigentlich Thema in der EU-Politik. Und da hat es jetzt schon doch die eine oder andere Gesetzesmaterie gegeben, die da versucht einzugreifen im Sinne von Kreislaufwirtschaft. Sprich, die Dinge sollten länger haltbar sein, sie sollten leichter reparierbar sein und sie sollten am Ende des Lebenszyklus auch so zerlegbar sein, dass man zumindest die Rohstoffe wieder gut trennen und auch wiederverwenden kann. Eine wesentliche Gesetzesmaterie ist hier sicherlich die Ecodesign-Verordnung inzwischen. Schreibt für Produkte jetzt einmal grundsätzlich, ist ein Rahmen, ja, ist ein Rahmen gesetzt, damit Produkte eben einen gewissen Grad an Reparierbarkeit haben. Diese Gesetze müssen dann auf einzelne Geräte sozusagen Durchführungsverordnungen heruntergebrochen werden. Da haben wir jetzt inzwischen einige Geräteklassen, die von dieser Regelung erfasst sind, wie zum Beispiel Waschmaschinen oder Trockner oder auch Smartphones und Tablets. Und da wird zum Beispiel vorgeschrieben, dass Ersatzteile eine gewisse Anzahl von Jahren zur Verfügung gestellt werden müssen. Jetzt ab dem Datum, wo das letzte Gerät dieses Typus sozusagen verkauft wird, bei Waschmaschinen ist das zum Beispiel 10 Jahre. Es muss die Information für die Reparatur zur Verfügung gestellt werden, allerdings nur an Fachkräfte. Und so gewisse andere Regeln, zum Beispiel auch bei Smartphones, ist es so, dass da gibt es das Part Pairing. Ich weiß nicht, ob Sie da Bescheid wissen, es ist so, dass bei gewissen Smartphones, auch wenn ich einen Originalersatzteil sozusagen einbaue in ein Smartphone, das nicht gleich funktioniert, sondern es muss sozusagen von der Software her freigeschalten werden. Und das ist eine Methode, um eigentlich Reparatur zu erschweren bzw. zu kontrollieren. Das heißt, ein freier Reparateur, der jetzt nicht irgendeinen Vertrag hat mit dem Hersteller, tut sich schwer, ein Gerät zu reparieren, wenn er diese Software braucht. Und das ist jetzt auch eine Regel, die in Zukunft verboten sein soll. Also dass sozusagen freien Reparateuren es auch möglich sein soll, Geräte zu reparieren und auch vielleicht gebrauchte Ersatzteile oder nicht Originalersatzteile verwenden darf. Das ist also auf der EU-Ebene. Es gibt dann auch noch die Battery Regulation, also wo es um Akkumulatoren geht. Auch da geht es darum, dass für Geräte es eigentlich dem Kunden möglich sein soll, ohne jetzt großartiges Werkzeug oder großartige Erfahrung hier Akkus zu tauschen. Also das ist auch eine Ebene auf der EU. Und auch zu erwähnen ist die Right to Repair. Das ist jetzt eine Richtlinie, glaube ich. Die muss erst in nationales Recht umgesetzt werden. Also da ist, glaube ich, dieses Jahr sind da einige Regelungen von den einzelnen Staaten umzusetzen. Da geht es einerseits um die Gewährleistung. Also es wird versucht, dass während der Gewährleistung, die ist in der Regel 2 Jahre, dass hier verstärkt repariert wird und nicht ein Gerät ersetzt wird. Das Incentive ist, dass dadurch die Gewährleistungsfrist um 1 Jahr verlängert wird. Das heißt, wenn ich innerhalb der Gewährleistungsfrist reparieren lasse, verlängert sich die Gewährleistung um 1 Jahr. Das ist sozusagen eine Maßnahme, die in dieser Right-to-Repair-Richtlinie drinnen ist. Es ist auch die Rede von Ersatzteilen, die zu reasonable prices, also zu, wie sagt man auf Deutsch, zu angemessenen Preisen, ja genau, also zu angemessenen Preisen zur Verfügung gestellt werden müssen, wobei wir noch uns ein bisschen den Kopf zerbrechen, was jetzt angemessen ist. Also das ist noch nicht, ja, also man geht davon aus eben, man kann sozusagen von der Seite des Bedarfs her sehen, also wir wissen, dass Menschen in der Regel Reparaturen nur dann beauftragen, wenn sie, ich sage jetzt, da gibt es unterschiedliche Zahlen, 20, 30, aller maximal 40% eher drunter des Neupreises kosten. Das heißt, wenn ich 50% für die Reparatur zahle von dem, was eigentlich ein neues Gerät kostet, dann kaufe ich neu in der Regel. Und das heißt, dass wenn ich jetzt auch noch eine Arbeitszeit verrechnen muss, darf dann der Ersatzteil eigentlich nur zwischen 10% und 20% Maximum, ja, eher 10% des Neupreises eines gesamten Gerätes kosten. Ich vermute, bei dem Thema werden wir noch Diskussionen führen.
Seit Juni 2025 ist eine neue EU-Verordnung in Kraft, welche Hersteller dazu verpflichtet, wichtige Informationen zur Langlebigkeit gut sichtbar auf die Verpackung von Smartphones und Tablets zu drucken. Dieses Label beinhaltet das wahrscheinlich schon recht bekannte Energielabel, das beispielsweise auf Waschmaschinen und Kühlschränken zu finden ist. Darüber hinaus sind aber auch Informationen zur Lebensdauer des Akkus, der Reparaturfreundlichkeit und noch vielem mehr abgebildet. Dies hilft bei der Einschätzung, wie langlebig ein Gerät wirklich ist. Genauere Infos zu dem Label finden Sie in den Shownotes. Da wollte ich Sie mal fragen, wie da Ihre Einschätzung ist zu diesem Label, ob Sie das als sinnvoll erachten und ob Sie das Gefühl haben, dass das auch wirklich was bringt oder ob es möglicherweise vielleicht eher auch sowas wie Greenwashing ermöglicht.
Also da kann ich mir noch nicht wirklich endgültig selbst eine Meinung bilden, sage ich dazu. Grundsätzlich halte ich es für sehr sinnvoll, dass man am Point of Sale eine Information bekommt über die Qualität des Produktes. Weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn ich in ein Elektronikgeschäft gehe und das sind, ich bleibe jetzt wieder bei der Waschmaschine und eine kostet 400 Euro und eine kostet 900 Euro und ich weiß eigentlich nicht, warum soll ich 500 Euro mehr zahlen? Und wenn ich da eine Information bekomme über eine Langlebigkeit, über eine Reparierbarkeit, dann ist das grundsätzlich sinnvoll. Die Frage ist sozusagen die Ausgestaltung. Und da gibt's Erfahrungen ja eh auch schon aus Frankreich. Die haben ja schon so einen Reparierbarkeitsindex schon längere Zeit. Und da steckt der Teufel im Detail. Also kurz gefasst, ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, aber wir müssen, glaube ich, da wirklich noch mehr entwickeln, damit das auch wirklich eben kein Greenwashing ist, sondern eine wertvolle Information für den Käufer und die Käuferin.
Ja, sehr nachvollziehbar, was Sie da sagen. Ich habe auch ein bisschen recherchiert gehabt, ich habe irgendwie zwei Studien zu der Wirksamkeit dieses Labels gelesen. Beide waren aber auch ein bisschen widersprüchlich. So, die eine hat gesagt, es ist sehr wirksam, bei der anderen kamen ein bisschen andere Ergebnisse raus. Und was ich auch so rausgelesen habe, war, dass es auch sehr davon abhängt, wie groß dieses Label ist, wie die Leute das sehen. Und eben, ich kannte dieses Label tatsächlich noch gar nicht. Also vielleicht ist ja auch die Frage, wie sehr das möglicherweise dann auch noch beworben wird oder Informationen dazu weitergegeben werden. Aber ja, wie Sie sagen, prinzipiell finde ich auch als Privatperson das absolut spannend, mehr Informationen zu kriegen. Gut, dann, wir waren jetzt auf einer sehr hohen Ebene beim Gesetzesrahmen. Ich würde gerne jetzt Sie nochmal persönlich fragen, weil Sie koordinieren ja das Reparaturnetzwerk. Was machen Sie denn da genau und was können Sie uns über das Reparaturnetzwerk so erzählen?
Ja, das Reparaturnetzwerk gibt es schon über 25 Jahre in Wien. Und es ist ein Zusammenschluss von aktuell ca. 150 Reparaturprofis, die in Summe so ziemlich alles reparieren, was in einem Haushalt kaputt gehen kann. Also das sind nicht nur Elektrogeräte, sondern da sind auch Möbel, Textilien, Schuhe, Spielzeug, wir haben auch einen Messerschleifer, also so ziemlich alles, was kaputt gehen kann. Und das Ziel des Reparaturnetzwerkes ist es, den Wienerinnen und Wienern es einfach zu machen, einen Reparateur für den Schaden zu finden, der da gerade anfällt. Es ist ja auch viel, keine Ahnung, wenn jetzt, vielleicht haben Leute noch einen alten VHS-Videorekorder und noch VHS-Videokassetten und dann ist die Frage, wer repariert sowas überhaupt noch? Und da kann man eben auf www.reparaturnetzwerk.at gehen und kann sich jetzt mal für Wien den Betrieb suchen, der hier den Fall löst. Was wir hier machen, ist sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Also auch, dass ich hier sitze, hat mit meiner Funktion des Reparaturnetzwerks zu tun. Und wir betreiben eine Hotline. Also man kann auch, wenn man nicht im Internet affin ist, können zum Beispiel Pensionistinnen und Pensionisten können trotzdem die Information zur Reparatur bekommen. Wir machen auch stehen auf Veranstaltungen. Also wir informieren die Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeiten der Reparatur, das ist eines der Hauptaufgaben. Wir haben aber auch Do-it-yourself-Partner. Das sind in der Regel Repair-Cafés, offene Werkstätten oder Workshop-Anbieter, die Menschen dabei unterstützen, selbst zu reparieren. Und da haben wir auch inzwischen 24 an der Zahl, glaube ich. Also das heißt, es gibt auch einen Veranstaltungskalender bei uns auf der Website, wo man sieht, es ist eigentlich fast jeden Tag, manchmal sogar zwei Veranstaltungen an einem Tag, wo man zum Thema Reparatur aktiv werden kann, selbst aktiv werden kann.
Toll, das heißt, es gibt richtige Cafés, wo man sich zum Austausch treffen kann und dann ein bisschen auch selber was lernen kann zur Reparatur.
Genau, also die Idee des Repair-Cafés ist, in der Regel ist es jetzt für Elektrokleingeräte, das heißt ein Gerät, das ich selber hintragen kann. Und dort sitzen in der Regel, also reparaturkundige Menschen, das sind doch oft ältere Herren, sage ich dazu, die in ihrer Berufszeit mit Reparatur und mit Technik zu tun hatten und das jetzt ehrenamtlich, dieses Wissen zur Verfügung stellen, wobei nicht die Idee ist, dass die dann dein Gerät reparieren, sondern dass man gemeinsam repariert. Also das heißt, es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, wo sozusagen Know-how zur Verfügung gestellt wird, aber es ist jetzt eben keine Geschäftsbeziehung wie bei einem Reparaturbetrieb, wo es dann auch Gewährleistung gibt etc., sondern es ist ein gemeinsam Herumbasteln und bei Geräten, die eh schon kaputt sind, kann man in der Regel eh nicht noch mehr kaputt machen. Also es ist auf alle Fälle wert, das mal auszuprobieren.
Ich glaube, ich muss das auch direkt mal testen. Ich habe auch gesehen, Sie haben Blog-Einträge auch auf Ihrer Website mit spannenden Tipps auch, also an alle Wienerinnen und Wiener. Wenn ein kaputtes Gerät daheim rumsteht, dann lohnt sich da ein Besuch. Dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu fragen. Wir haben sehr viele Fragen geklärt. Mich würde jetzt aber noch interessieren, ob Sie uns einen Klimaaktiv-Tipp mitgebracht haben.
Ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, sind die Akkus. Einerseits deshalb, weil also Akkus sind auch sehr ressourcenintensiv und auch die sollten mit einer entsprechenden Handhabung bedient werden. Also um zum Beispiel Smartphone-Akkus länger in Betrieb halten zu können, ist es wichtig, auf die Temperatur zu achten. Also man sollte das Handy nicht in der Sonne liegen lassen. Man sollte beim Laden besonders aufpassen, dass es nicht überhitzt. Das heißt, wenn man es irgendwie an einer sehr warmen Stelle, Sonne oder sonst was und noch zusätzlich lädt, dann können die Akkus sozusagen Schaden nehmen. Und schlechte Akkus sind ja dann oft schon ein Grund, ein Gerät wegzuwerfen heutzutage. Also das heißt, hier keine zu hohen Temperaturen, keine zu niedrigen Temperaturen. Auch bei Laptops zum Beispiel ist es wichtig, dass man sie nicht immer auf 100% hat, weil da ist es sozusagen naheliegend, wenn ich eh an meinem Schreibtisch mit dem Laptop arbeite, dass ich ihn immer angesteckt lasse. Das ist gar nicht so gut. Das ist sozusagen ständig 100%, dann sind sie ständig sehr stark unter Spannung. Das heißt, immer wieder auch entladen. Und ganz wichtig auch ist die richtige Entsorgung. Also wir haben in den Entsorgungsbetrieben große Probleme, dass da Akkus anfangen zu brennen. Das heißt, Akkus gehören nicht in den Restmüll.
Das ist eine sehr wichtige Information. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses sehr informative Gespräch. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. In den Shownotes verlinke ich dir Infos zum Thema. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und eine positive Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes. Wir unterstützen Menschen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Österreich, wirksamen Klimaschutz voranzubringen. Du willst selbst aktiv werden? Du suchst fundiertes Fachwissen oder praxistaugliche Werkzeuge? Dann komm auf unsere Website klimaaktiv.at.